Willkommen bei Shape Yourself, wo wir über die Themen körperliche Fitness, Abnehmen, gesundes Essverhalten und Krafttraining sprechen. Wenn du das Gefühl kennst, dass du manchmal isst, nicht weil du körperlich hungrig bist, sondern weil du gestresst, müde oder einfach emotional total überladen bist, dann ist das hier deine Folge. Ich spreche heute mit Sonja Taucher. Die hat selbst eine extrem intensive Geschichte hinter sich mit totaler Kontrolle, dann wieder Essanfällen und dem ständigen Gefühl, nie gut genug zu sein. Und genau deshalb bringt sie eine besondere Perspektive in dieses Gespräch. Wir reden über emotionales Essen, Kontrollverlust und die tiefen Auslöser dahinter. Aber auch darüber, was langfristig wirklich hilft, um diesen Kreislauf zu durchbrechen. Du bekommst Einblicke, Impulse und wie immer auch meine Gedanken und Erfahrungen aus über 10 Jahren Coaching mit Frauen, die genau da feststecken. Wenn du raus willst aus dem ständigen Kampf mit dir selbst und rein in ein entspannteres Verhältnis zu dir und deinem Körper, dann bleib jetzt unbedingt dran. Alright, Sonja, dann erzähl mal, ich habe jetzt ja gerade schon ein kurzes Intro von dir gemacht, das du jetzt nicht gehört hast, das habe ich dir gerade schon gesagt, das kommt im Vorlauf. Deswegen erzähl mal ein bisschen was, irgendwas, was dich so ein bisschen greifbarer macht, damit man vielleicht schnell versteht, was so deine Grundsätze sind, was so deine Philosophie ist und wieso du auch angefangen hast, Content zu machen und in der Fitnessbranche im Endeffekt Fuß zu fassen.
Ja, okay. Ja, danke für die Einladung. Schön, dass ich da sein darf. Content mache ich schon ewig. Ich habe 2016 tatsächlich schon mit Instagram angefangen. Einfach weil da ungefähr habe ich auch mit Krafttraining angefangen. Und 2014 war das, glaube ich, habe ich so ein bisschen meine Trainingsfortschritte und so dokumentiert, wirklich als so eine Art Tagebuch. Damals war Instagram noch echt ein ganz anderes Game. Genau, aber im Prinzip ist meine Geschichte über eine ganz, ganz dunkle Zeit in meiner Ausbildung, eine Depression und so habe ich mich halt ins Krafttraining damals geflüchtet, weil damals so, Krafttraining das Einzige war, was ich hatte so in meinem Leben, weil einfach viele richtige scheiß Dinge passiert sind. Genau, dann war ich in so einer depressiven Episode und da hatte ich halt das Krafttraining. Das Krafttraining hat mir zu der Zeit einfach super viel Kraft, ja, wortwörtlich gegeben. Leider hat sich das immer ins Extremere entwickelt. Also ich habe dann immer mehr und mehr Sport gemacht. Ich habe dann so leichte Essattacken bekommen, habe das dann versucht, mit mehr Cardio erstmal auszugleichen. Habe dann 1-2 Stunden Cardio am Tag gemacht, weil ich irgendwie davor so viel Kekse gegessen hatte und so weiter. Und dann wurde es halt immer extremer, extremer, bis ich dann so richtige Binge-Attacken hatte. Also wirklich eine Pizza mit Käserand und ein Pot Ben & Jerry's und dann noch Keks und so wirklich richtig, boah, krass. Und dann hat sich das ja tatsächlich eher so ins Binge-Eating entwickelt. Also ich mache jetzt so eine kleine Zusammenfassung, es hat sich natürlich über Jahre alles gezogen. Irgendwann habe ich dann nicht mehr so richtig einen Ausweg übers Cardio-Ausgleichen gefunden und habe dann, wie man sich jetzt bestimmt denken kann, hat sich in eine Bulimie entwickelt. Es war eine sehr dunkle, schwierige Zeit. Ich habe dann lange Therapie gemacht, war in so einer Klinik und so und habe dann wirklich, wirklich lange an mir, an meinem Essverhalten, auch an meinem Selbstbild und so, weil da gab es auch echt ein paar dunkle Ecken so in meinem Inneren gearbeitet und habe dann nach und nach gemerkt, okay, also wie es funktioniert, ne, mit einem gesünderen Essverhalten, mit einem gesunden Bezug zu essen, aber trotzdem, ich habe Krafttraining nie aufgehört, trotzdem was an meinem Körper verändern zu wollen, hat lange gedauert, 7, 8, 9 Jahre, aber irgendwann habe ich dann für mich einfach einen Weg gefunden und dann habe ich mir gedacht, das muss ich anderen weitergeben und da ist halt so das Coaching entstanden, wo ich jetzt seit fast 5 Jahren tatsächlich oder wo wir Frauen helfen, vielleicht nicht aus so einem Extrem, ne? Also akute Erstörungen natürlich behandeln wir jetzt nicht. Aber Frauen, die nicht so das beste Verhältnis vielleicht zum Essen haben, vielleicht einfach die Hoffnung in sich und ihren Körper verlieren, wiederzubekommen, Fett zu verlieren, sich wohlzufühlen, aber halt eben auf eine gesunde Art und Weise, weil das mir einfach so wichtig ist, weil ich ja selber diese Erfahrung gemacht habe, in was für Extrem es abdriften kann. Ja, das ist so meine Mission, würde ich sagen.
Mhm. Mhm. Was war so der Wendepunkt? Also was würdest du sagen, hast du den größten Unterschied dann bei dir selber gemacht? Kannst du das irgendwie so greifen oder waren es mehrere Faktoren?
Also du meinst quasi ins Positive?
Genau. Mhm.
Ja, Es waren mehrere Dinge. Also ich hatte so zwei richtig dunkle Phasen so in meinem Leben. Also es hat damals, wie gesagt, begonnen mit einer schwierigen Zeit in meinem Ausbildungsberuf, auch mit so sexueller Belästigung und so, also wirklich schlimme Dinge. Und ich hatte damals auch gar nicht so richtig so einen Freundeskreis. Ich habe auch nicht viel Familie. Damals hatte ich noch meine Mama und meine Tante, aber that's it. Mehr war da eigentlich nicht. Und niemanden so, an den ich mich wenden konnte. Genau, dann bin ich, wie gesagt, in diese Klinik gekommen und habe mich behandeln lassen und so. Da dachte ich halt irgendwann, okay, es wird besser. Also an der Stelle, ich weiß, dass viele mit stationären Klinikaufenthalten eine schlechte Erfahrung haben, aber ich hatte eine total positive. Also ich war da, wurde wirklich, wirklich gut aufgefangen. Das war so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, oh krass, okay, es gibt Hoffnung. Ja, und dann eben dreiviertel Jahr später habe ich so den nächsten Tiefschlag eigentlich bekommen. Das ist so meine Mama war immer so der einzige Mensch für mich. Ich habe keine Geschwister, kein Vater, also ich habe schon einen, aber existiert halt nicht in meinem Leben. Meine Mama hat die Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs bekommen und auch wirklich schon in einem Stadium. Ja, und dann nach 3 Monaten ist sie tatsächlich von uns gegangen und das dunkelste Tief überhaupt. Zu der Zeit war ich noch in einer echt toxischen Beziehung. Ich habe da wirklich gedacht, es geht nicht mehr weiter. Habe mich dann natürlich wieder, habe ich einen Rückfall bekommen, ne? Krafttraining und so weiter und Essattacken und so. Und dann muss ich aber tatsächlich sagen, um auf deine Frage zu antworten, war ein Wendepunkt für mich Corona. Weil als Corona ja passiert ist, wurden ja alle Fitnessstudios geschlossen. Das ist ja heutzutage, ich weiß, ist das wirklich passiert, aber ja, wir durften ja nicht trainieren, wir durften ja gar nichts. Und zu der Zeit habe ich im FitX gearbeitet. Und man hatte mal gedacht, naja, die Trainer, die dürfen bestimmt heimlich trainieren. Das war aber nicht so, durften wir nicht. Ich konnte nicht trainieren. Und das war das erste Mal, wo das Krafttraining mir weggefallen ist. Sonst konnte ich immer irgendwie, naja, aber ich gehe ja zum Training und das hat mir ein gutes Gefühl gegeben. Aber das war das erste Mal seit irgendwie zig Jahren, wo ich nicht mehr trainieren konnte. Und das war erst natürlich auch nochmal so ein Schlag ins Gesicht und dann kam die Rückfälle. Aber langfristig hat mir das total geholfen, weil ich dann gezwungen war, irgendwie etwas anderes zu finden, was mich erfüllt, was mir ein gutes Gefühl gibt. Das kam natürlich nicht von heute auf morgen. Wie gesagt, ich habe dann auch erstmal Rückfälle bekommen, wieder zugenommen und so weiter. Aber über die Monate habe ich dann halt langsam angefangen mit Persönlichkeitsentwicklung, mit Meditieren, mit nochmal auch mehr Hilfe suchen in der Therapie. Also eigentlich war das so ein bisschen der Wendepunkt, wo dann diese Reise so ein bisschen angefangen hat, wirklich nachhaltig zu sein. Und dann erinnere ich mich noch, war ich nichtsdestotrotz in meinem Beruf aber total unzufrieden, weil ich habe dual studiert, also Fitnessökonomie. Ich hatte zig Lizenzen, war wirklich top ausgebildet und war dann halt in dem FitX, zu der Zeit ja noch mit Kurzarbeitergeld. Und ich habe es kaum so über die Runden geschafft und habe mir gedacht, was für ein Scheiß ist das denn? Ich habe einen Bachelor, ich bin so toll ausgebildet, ich habe hier 700 Euro und weiß nicht, wie ich irgendwie meine Miete richtig bezahle. Das kannst du irgendwie nicht sein, das war jetzt nicht mein Plan. Und war einfach wirklich unzufrieden. Und dann, wie das Universum manchmal so spielt, hat mich mein heutiger Geschäftspartner und damaliger Bekannter angerufen und mich einfach wollte mal mit mir quatschen. Wie geht's dir denn so? Habe ich gesagt, boah, Marvin, eigentlich wirklich scheiße. Und dann hat er gesagt, okay, dann müssen wir irgendwas aufbauen. Das kann ja nicht sein. Zu der Zeit hatte ich schon 7.000, 8.000 Instagram-Follower, glaube ich. Und er meinte, du hast ja eine Community, die folgen dir ja aus einem Grund. Und dann haben wir so langsam angefangen, mit Coaching in den Kinderschuhen. Also so wirklich mal so Story-Umfragen gemacht. Hey, was ist euer größter Struggle? Wie kann ich euch helfen? So ein erstes Produkt rausgebracht. Ja, das war so der Anfang. Aber für meine Geschichte glaube ich wirklich, das Drehen, das Fokussieren auf nach innen. Ich habe damals, mit meinem Körper wirklich, es gibt Bilder auf meinem Instagram, ich war schon mal richtig, richtig, richtig dünn und war wirklich, das war mein Ziel. Dann war ich auch schon mal wirklich muskulös, habe richtig auch Bodybuilding gemacht mit so Fotoshootings und ja, habe auch alle Mittel, also wie sagt man, der Zweck heiligt die Mittel oder so. Ich habe wirklich auch ein paar Dinge genommen, so in die Steroidrichtung, um diesem Ziel näher zu kommen. Also ich sah schon echt richtig krass aus. Aber jetzt rückblickend, das war so heftig, weil immer dann, wenn ich mein Ziel so erreicht hatte, ob es jetzt dünn oder muskulös war, war ich gar nicht glücklich. Ich dachte halt vorher immer, okay, wenn du das Gewicht erreichst, boah, dann ist alles easy, dann kannst du alles, jede Kleider anziehen, die du willst und so. War aber nicht so. Ich habe mich trotzdem unwohl gefühlt, habe trotzdem die engen Kleider nicht angezogen. Da dachte ich, naja, okay, muskulös ist es. Und wenn du hier einen dicken Bizeps hast und solche Schenkel und so, dann wirst du mit Selbstbewusstsein rausgehen. War aber nicht so. Ich habe mich trotzdem immer noch im Oversize-Dings versteckt und habe gemerkt, das kannst du irgendwie nicht sein. Irgendwie renne ich immer so ein Ziel hinterher, aber ich werde nie richtig glücklich. Ja, das war auch so eine Erkenntnis für mich, wo ich dann einfach so langsam begonnen habe zu schauen, okay, wenn es im Außen nicht liegt, muss es ja im Innen liegen. Angefangen, wie gesagt, mit Persönlichkeitsentwicklung, Podcast und so weiter. Aber es war so ein schleichender Prozess. Das hört sich jetzt so an, wie das ist dann passiert und dann war ich irgendwie, ne? Das war echt ein Prozess über Jahre. Ist ein bisschen geschwafelt, weiß jetzt nicht, ob das die Frage beantwortet hat.
Auf jeden Fall, ich denke schon, was mich dabei interessieren würde, ist, damit es die Frage richtig, also komplett sozusagen beantwortet, wie ich es mir, was ich mich selber so gefragt habe, ist, das war jetzt ja auch interessant, dass du gesagt hast, du warst eigentlich so körperlich an einem Punkt, den du dir vielleicht davor vorgestellt hast, wo du sein willst, aber dann, als du hingekommen bist, hast du gemerkt, boah, irgendwie ist es das nicht. Und jetzt ist meine Frage halt, weil ich das auch oft im Coaching dann sehe oder ich zu Beginn immer diese Frage stelle und das klarstellen will und das auch meine Philosophie ist, warst du dann nicht glücklich, weil du gemerkt hast, ey, das ist es gar nicht, was mich glücklich macht, oder warst du nicht glücklich, weil das, was du dafür opfern musstest und die Ernährung, die du haben musstest, die Sachen, die du nehmen musstest, whatever das auch war, wie viel Zeit du reinstecken musstest, das war zu viel für das, was du dann rausbekommen hast. Das heißt, den Tod, den du sterben musstest, um das zu haben, war das too much? Das heißt, wenn du das mit weniger Arbeit erreicht hast, wäre das das? Oder sagst du, war das gar nicht so? Also es ging einfach nicht um das Körperliche, das ich als Ziel hatte.
Genau, ja, letzteres. Beziehungsweise zu der Zeit, hättest du mir damals die Frage gestellt, hätte ich gesagt, ja, wahrscheinlich, weil es immer noch nicht reicht, weil ich noch nicht muskulös genug bin, weil ich noch nicht dünn genug bin. Das hätte ich damals gedacht, dass ich einfach nur noch nicht da bin, dass ich noch mehr Bizeps haben muss und so weiter. Das hätte ich damals gedacht, heutzutage, weil es nicht das Körperliche war. Das war es nicht. Heutzutage habe ich mache schon ewig Krafttraining, ich bin voll zufrieden mit meinem Body so, aber ich habe offensichtlich, wer mehr Körperfett als damals und weniger Muskulatur als damals, aber ich fühle mich so viel wohler, ich kann jetzt problemlos bauchfrei anziehen, enges Kleid anziehen, ich liebe meinen Körper und fühle mich richtig, klar habe ich auch mal schlechte Tage, aber heutzutage ziehe ich die Sachen an, die ich zum Beispiel mich damals nicht getraut habe, obwohl ich jetzt mal objektiv gesehen einen schlechteren Körper vielleicht habe, genau, weil es das nicht war, aber das habe ich damals nicht gecheckt.
Ja, ich denke, es kommt immer von, also ich sage immer, dass zwei Sachen wichtig sind, also dass die körperlichen Ziele, dass man die nicht ignoriert, aber dass man auch am Body-Image arbeitet, weil bei mir war es zum Beispiel so, wenn ich jetzt meine Situation anschaue und vor, keine Ahnung, sagen wir mal so vor, ja, so acht Jahren ungefähr, acht Jahre, da war ich in einer ähnlichen körperlichen Verfassung. Jetzt habe ich vielleicht nochmal so 1-2 Kilo Muskeln mehr über diese 8 Jahre mir irgendwie nochmal hart erkämpft, aber ich war ungefähr in der gleichen körperlichen Verfassung. Vielleicht ein ganz bisschen weniger Körperfett, aber irrelevant. Also das habe nur ich gesehen oder das sehe nur ich. Aber ich war halt damals mit meinem Körper oder war halt damals mit diesem ganzen Fitness-Thema nicht so, ich war nicht unzufrieden, aber ich war nicht so zufrieden wie jetzt, wo ich halt super entspannt bin, weil das, was mich halt damals, deswegen kam die Frage eben von mir, das, was mich damals so nicht unglücklich gemacht hat, aber nicht so fulfilled hat, war halt, dass ich, um diesen gleichen körperlichen Stand zu haben, viel, viel mehr reinstecken musste, auf viel, viel mehr verzichtet habe etc. So. Und das finde ich immer spannend, weil viele sind ja in einer körperlichen Situation, wo sie sagen, eigentlich würde ich mich wohlfühlen, aber das, was ich dafür leisten muss, das kann ich halt nicht immer machen. Weißt du, so lebt ja 99% auf Instagram. Wenn du mal die Routinen von denen anschaust, das ist ja, die meisten Content-Creator, also ich hätte keinen Bock, so ein Leben zu führen. Ich habe auch noch Lust, andere Sachen in meinem Leben zu machen. Und da kann dann oft diese Unglücklichkeit entstehen. Ich denke auch, so wie du es beschreibst, waren es halt bei dir vielleicht zwei Sachen. Erstens das Body-Image oder und zweitens so das, was du dafür leisten musstest.
Also klar, das, was ich dafür leisten musste, war wirklich auch extrem. Also da, wo ich ziemlich dünn war. Mein Ziel war damals, ich bin 1,70 groß, hoffentlich fühlt sich jetzt niemand getriggert von Zahlen, aber nur mal so ein bisschen so
bei uns nicht. Wir lernen das. Ja. Wir lernen es hier im Podcast, dass wir objektiv auf Sachen schauen.
Ja, okay. Ich war 1,70, ich bin immer noch 1,70 groß, hoffentlich noch nicht geschrumpft. Und ich wollte dann immer unter die 60 Kilo kommen. Und dachte halt, boah, wenn ich 60 Kilo auf 1,70 bin ich voll skinny und ja, boah, das wird voll. Und dann war ich bei 60 und ich habe in den Spiegel geguckt, war noch viel zu fett, meiner Meinung nach, ne? Hier der Bauch und da und das geht gar nicht. Und dann war ich bei 59, dann war ich bei 58, dann war ich bei 57. Wenn ich mir heutzutage die Bilder anschaue, denke ich, was war denn verkehrt mit dir? Da ist überhaupt gar kein Fett, aber ich habe wirklich überall Fett gesehen.
Kenn ich.
Ja. Ist richtig, richtig krass. Und natürlich musste ich dafür, also richtig was opfern, ne? Also ich habe, weiß ich nicht, 1200, 1300 Kalorien am Ende gegessen. Ich habe, ich weiß nicht, warum mir diese Situation so im Kopf geblieben ist, aber eine gute Freundin von mir damals hatte Geburtstag, es war im Sommer, die hat so einen Grillabend gemacht, ne? Mit hier Kartoffelsalat und da, richtig cool. Ich habe so meine Tupperdose mit Tomaten und Leitmozzarella mitgebracht, habe nichts von allem angerührt, habe natürlich keinen Alkohol getrunken, gar nichts und habe dann mein Tupperdöschen gegessen und dann natürlich die Kommentare von allen, was machst du denn da und so. Zu dem Zeitpunkt war das für mich kein Opfer, weil ich so in diesem Tunnel war. Es gab nichts anderes für mich als diese 57 Kilo. Und ich war, wenn ich ganz ehrlich bin, eigentlich sogar ein bisschen stolz darauf. Boah, ich bin jetzt hier die Disziplinierte. Klingt irgendwie eklig, aber es war so. Ich bin jetzt hier die mit den, die es irgendwie durchzieht und die anderen. Aber in dem Moment war es kein Opfer, aber jetzt im Nachhinein offensichtlich. Ich bin dann früher nach Hause gegangen, ich bin zu manchen Partys gar nicht gegangen, ich habe manchen Freunden komplett abgesagt, weil ich zu lethargisch war, weil ich keine Energie mehr hatte. Das ist also, für damals habe ich es nicht gesehen, weil ich in meinem Tunnel war. Ja, war das bei dir ähnlich?
Ja, ich denke, es war ähnlich. Und das sind ja schon die ersten Zeichen so von Orthorexie. Also Orthorexie ist ja, du nimmst es ja eine Essstörung, die jetzt aktuell noch nicht per Definition anerkannt ist, aber die ist in den nächsten 2-3 Jahren wird das unter die gängigen Essstörungen mit reinfallen, da bin ich mir zu 95% sicher. Und das ist auch das, was man ja auch auf Instagram sieht, was immer noch viele so Content-Creator zeigen in ihrem Leben. Die tun so, als wenn es normal wäre und als ob das cool wäre, weil das ist ja auch eine Definition in der Literatur bei Orthorexie, dieses, was du gerade beschrieben hast, dieses Ich bin besser, weil ich mich so ernähre. Das heißt, dieses Glorifizieren. Und das ist ganz, ganz gefährlich, weil in dem Moment, in dem man sich ja selber ein bisschen nicht anlügt, aber die Realität noch nicht sieht, kann man ja gar nicht nach eine Veränderung anstreben, nach Hilfe suchen, whatever, weil man gar nicht denkt, dass man ein Problem hat, oder? Und das ist ja bei dieser Essstörungs- oder Essverhalten, also erstörungsgestörtes Essverhalten, was ja unterschiedliche Sachen sind, auch Essverhaltensthematik, ist das größte Problem ja, wenn man denkt, dass es kein Problem ist. Wir haben oft im Coaching die Unterhaltung, wenn Familienmitglieder sich kritisch äußern zum Essverhalten. Und dann sage ich immer, man muss von zwei Seiten sehen. Du musst erst ein, was nicht cool ist, wenn du einfach, keine Ahnung, deine Oma zwingt dich irgendwie Kuchen zu essen, obwohl du sagst, hey Oma, ich habe gar keinen Hunger. So dieses, kennst du, dieses typisch Deutsche oder muss es nicht mehr Deutsch sein, aber dieses typische ist jetzt so. Und das ist zu unterscheiden von echter Sorge, die die Familie sieht, weil du das Problem selber nicht erkennst oder dein Partner sieht es. Und da sage ich immer, reflektier dich und schau in dich und überleg, ob das Verhalten, was du machst, gerade okay ist. Und wenn ja, dann solltest du auch offen kommunizieren mit deiner Familie, mit deinem Partner, wie auch immer. Aber wenn du ehrlich zu dir bist und denkst, vielleicht hier und da bin ich zu streng, so wie du es jetzt ja gemacht hast, dann solltest du auch dieses Feedback von außen annehmen. Und ich denke, das ist ganz wichtig, oder? Und du, also ich kenne das, diese Situation, dass du das gar nicht siehst von außen, weil du denkst, ich will ja so sein, ich habe diesen Hardcore-Mindset, der ist ja so schädlich für sich selber.
Toll. Hast du denn irgendwie zu der Zeit Feedback, so ein solches Feedback bekommen? So wie, hey, das ist schon ein bisschen krass, was du da machst oder so?
Nee, also meine Mom hat, die hat echt viel mitmachen müssen, als ich noch zu Hause gewohnt habe. Das war aber so die Anfangs-Fitness-Zeit und das war auch nicht so, es war jetzt nicht so extrem so. Ich habe halt immer verschiedene Diäten ausprobiert und so. Aber von meinem Umfeld nicht so, weil die waren alle mit dabei so. Also ich habe das auch so ein bisschen angetrieben in meinem Umfeld so. Wir sind alle ins Gym gegangen, meine Kumpel. Und waren dann alle so ein bisschen in diesem Film gefangen. Das heißt, wir haben uns da gegenseitig so hochgepusht. Wir sind aber auch alle gemeinsam so ein bisschen da rausgekommen. Ich habe dann so ein bisschen dieses Flexible Dieting in die Freundesgruppe reingebracht. Und ich hatte nie so diese Situationen, dass Freunde da, weil ich es auch nicht, also ich bin jetzt nie mit dem Essen ins Restaurant gegangen. So, ich habe das.
Ja, ja, okay.
Ja. Hattest du so Situationen viel im Familienumfeld oder
gar
im Freundesumfeld?
Nicht. Also ja, Familie, wie gesagt, fast non-existent. Aber wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, eigentlich nicht. Ich glaube, aus mehreren Gründen, weil das für die Leute irgendwo normal war, weil ich war ja die Fitnesstrainerin, das ist irgendwie, dann scheint das dazu zu gehören. Und jetzt wird es vielleicht ein bisschen Hokuspokus, aber
was kommt jetzt?
Zauberspruch, nicht was. Was wir im Inneren erleben oder von uns glauben, ist ja auch häufig das, was wir im Außen erleben, oder? Also ich war damals der festen Überzeugung, boah, es ist so krass, was ich hier mache und Körper ist das Wichtigste und ich muss unbedingt dieses Ziel und so weiter und so fort. Und ich habe im Außen, weil ich mich da selber irgendwo für bewundert habe, auch Bewunderung im Außen bekommen. Vor allem auch gerade, was Männer und so angeht. Ne? Also ich habe so viele ja, ich will jetzt kein böses Wort sagen, aber so viele Idioten wirklich zu der Zeit gedatet, die so mich nur für meinen Körper gesehen haben und ich war interessant, weil ich den und den Körper hatte. Boah, das ist ja die so viel trainiert und so. Dafür hat man mich gedatet, natürlich dann auch kacke behandelt, weil irgendwie man nur den Körper gesehen hat. Aber das war ja das Gleiche, was ich über mich gedacht habe. Ich habe wirklich lange, heutzutage weiß ich das, über mich gedacht, ich bin uninteressant. Das Einzige, was an mir interessant ist, ist mein Körper, ist meine Leistung, ist mein Essverhalten und so weiter. Und das habe ich natürlich dann auch im Außen wiedergespiegelt bekommen. So, also das war, ja, das ist dann halt ein bisschen problematisch. Aber war eine große Lehre.
Auf jeden Fall. Also auf jeden Fall ist es problematisch. Ich denke, es ist oft schwierig, und du hast es ja selber gesagt, von heute auf morgen sozusagen dieses Thema zu ändern. Deswegen würde mich auch interessieren, wie du daran gehst, weil meine Philosophie ist bei diesem Body-Image-Thema und realistischer Blick auf sich selber, immer beide Sachen gleichzeitig anzugehen. Das heißt, das Body-Image zu verbessern, aber auf der einen Seite auch die körperlichen Ziele, die man hat, nicht zu ignorieren, weil ich Body-Positivity-Movement hin und her, ich bin da voll dabei. Also ich sehe das auch so, weil ich zum Beispiel, für mich ist Übergewicht diese Diskussion, ob Übergewicht als Erkrankung angesehen wird oder nicht, ist für mich totaler Nonsens, weil es ist sowas von offensichtlich, dass es keinen Unterschied zwischen einer Person, die übergewichtig ist, gibt oder einer Person, die Diabetes Typ 2 entwickelt. Einfach eine genetische Prädisposition Typ 1 so und so, aber auch Typ 2, weil das hängt ja auch so ein bisschen mit Übergewicht zusammen. Aber das ist für mich gar keine Diskussion, dass wir als Gesellschaft komplett umschwenken müssen. Also wir haben alle so ein verzerrtes, besonders Frauen, und gibt super interessante wissenschaftliche Datenlage dazu zum Körperbild. Das heißt, dieses Thema ist super wichtig, aber ich finde es auch realitätsfremd zu erwarten, dass man einfach sagt, wenn jemand sich körperlich nicht wohlfühlt, ja, Body Positivity, wir arbeiten nur am Body Image, fühl dich wohl. So, das, meiner Meinung nach funktioniert das nicht. Es funktioniert nur, wenn man beides gleichzeitig macht, aber die Realität ist halt, und da würde mich interessieren, wie du drüber denkst, das Thema Body Image, das dauert deutlich länger, als erstmal so körperlich vielleicht da in die Richtung zu kommen, wo ich sein will.
Ja, total. Boah, du hast das richtig gut formuliert, ehrlich. Also gerade auch, wenn jemand zu dir oder zu mir ins Coaching kommt, die würden ja nicht kommen, wenn die kein körperliches Ziel haben, oder? Man fängt ja nicht mit irgendwas an, wenn man wirklich nicht sagt, ich fühle mich unwohl. Und ich finde da auch immer wichtig, was man wirklich selber über sich fühlt. Weil viele Frauen machen ja so die Erfahrung, naja, mein Partner sagt mir, es ist alles okay. Naja, meine Freundinnen zeigen mir schon den Vogel, ach, du brauchst doch nicht und so. Aber wenn ich selber in mir merke, oh nee, ich fühle mich so unwohl und ich zuppel immer an mir rum und ich fühle mich unwohl, ja, dann ist das gerechtfertigt, ne? Egal, ob jemand jetzt sagt, ja, beruhig dich mal, du brauchst doch nicht Fett verlieren. Genau, also auf der einen Seite das körperliche Ziel zu haben, und da liegt ja aber auch das, wo ich früher drüber gestolpert bin und das, wo ja auch viele Frauen mit einem, ich sag jetzt mal ganz freundlich, 0815, ich gebe dir einen Ernährungsplan-Coaching scheitern, dass, okay, ich nehme vielleicht dann ab, ich habe Zentimeter verloren, ich habe irgendwie Gewicht verloren, aber es ist nicht von heute auf morgen, wie so eine Fee kommt vorbei und auf einmal bin ich glücklich. Und auf einmal ist alles leicht und auf einmal bin ich, das passiert nicht. Und deswegen ist das, würde ich mitgehen und zu sagen, okay, wir üben jetzt schon deinen Körper zu lieben und akzeptieren, wie er ist. Und gleichzeitig kann ich aber trotzdem auch noch was verändern wollen. Das schließt sich nicht aus. Wir denken immer, das schließt sich aus, aber es schließt sich gar nicht aus. Wenn ich in den Spiegel gucke und sage, ich versuche meinen Körper zu lieben, ich liebe meinen Körper, ich liebe all die Stellen, ich liebe meinen Körper für das, was er leistet. Und gleichzeitig, ja, den Bauch, den würde ich gerne noch verändern oder dies, das. Das kann ja gleichzeitig, das kann ja koexistieren. Ja. Und es ist auch, glaube ich, wirklich wichtig, weil sonst fällt man richtig auf die Fresse, wenn man dann wirklich merkt, nur ja, wenn ich diese 10 Kilo abgenommen habe, dann wird alles besser, dann wird alles gut, aber wird es nicht. Wird es nicht. Es muss wirklich beides passieren, sehe ich genauso.
Ja. Meine Erfahrung ist definitiv auch, dass wenn man zum, es ist ja immer so, dass das Essverhalten mit dem Körperbild das zusammenhängt, das ist der Ursprung, nichts, also verstehst du, das gehört zusammen, so. Und meine Erfahrung ist, dass wenn jemand zu mir ins Coaching kommt und am Essverhalten arbeiten möchte, und wir aber gleichzeitig schauen, weil man vielleicht in so einer Zwischensituation ist, wo man, ich fühle mich eigentlich so 70-60% wohl in meinem Körper oder 50%, ich kann es manchmal nicht so ganz genau greifen, aber ich würde gerne erstmal beim Essverhalten arbeiten und vielleicht ist dann die beste Entscheidung, erstmal nicht ins Defizit zu gehen, mal in diesem Modus zu bleiben und am Essverhalten zu arbeiten. Und da ist meine Erfahrung, dass es in den meisten Fällen nicht funktioniert, am Essverhalten zu arbeiten, wenn ich mich körperlich noch nicht wohlfühle. Und dass ich dann vielleicht doch erstmal ins Defizit gehen muss und schauen muss, ob das schon hilft. Und gleichzeitig das, was ich gerade gemeint habe, am Körperbildnis zu arbeiten auf diesem Weg. Das heißt jetzt nicht nur, damit das Essverhalten besser wird, den Körper zu haben, den ich mir irgendwie vorstelle, sondern einen Schritt in die Richtung zu gehen. Weil meine Erfahrung ist, dass wenn man am Essverhalten arbeiten will und dieses Body Positivity Movement lebt, dass trotzdem die Realität manchmal ist, weil eben dieses Body Image verändern dauert, nichts sich am Essverhalten tut, weil man immer noch in dieser Situation ist, dass man sich im Körper nicht wohlfühlt. Und dann muss man manchmal Mittel zum Zweck trotzdem den Körper auf eine gesunde, flexible Art und Weise in eine Richtung bewegen, damit sich da was tut. Das ist meine Erfahrung.
Ja, es ist eigentlich ganz spannend und macht ja auch klar, wie individuell das ist, oder? Dass es da wirklich nicht für jeden die perfekte Lösung gibt. Ich glaube, wichtig dabei ist vielleicht auch immer so eine gewisse Prioritätensetzung. Ne? Also, dass beides mir wichtig ist. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es total gut tut bei mir selber, aber auch bei anderen. Wie sage ich das? Ja, ein bisschen loszulassen. Also, wenn ich sage, ne, an meinem Essverhalten arbeiten und auch Fett verlieren, aber wie schnell das geht oder wann ich was wie viel abnehme oder so, das wird schon. Also eine gewisse Art von Vertrauen entwickeln, dann gehen meistens beide Prozesse viel leichter. Ich habe wirklich schon, das ist super crazy und ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt wissenschaftliche Daten zu gibt, da müsste ich dich für fragen, die Erfahrung gemacht, dass wenn Frauen sich weniger versteifen und die machen in ihrem Training alles super, in der Ernährung setzen die alles durch, wir sind irgendwie verkrampft. Die sind so, wann geht die Waage endlich runter? Wann passiert das endlich? Und die üben dann einfach ein bisschen mehr loszulassen, sich vielleicht mal weniger zu wiegen, zu vertrauen, zu sagen, hey, ich gebe mein Bestes, meine Routinen sind super, es wird schon irgendwann klappen, dass dann der körperliche Prozess besser und schneller geht. Das ist verrückt, ne? Also hast du die Erfahrung auch gemacht? Gibt es da wissenschaftliche Daten zu?
100%.
Meine Wissensdatenbank bist du.
Deine Wissensdatenbank ist ja auch deine Erfahrung, verstehst du? Also, das ist ja das, was der Riesenvorteil ist, wenn man jahrelang coacht, dass man ja auch dann Erfahrungsdaten im echten Leben sammelt. Und die hast du ja dann gemacht, wenn du auch merkst, dass bei vielen diese Strategie funktioniert. Und aus wissenschaftlicher Sicht muss man dann immer schauen, was war der ausschlaggebende Grund dafür? Ist dann, passiert dann wirklich was körperlich, was in der Regel nicht der Fall ist? Klar kann ein bisschen was mit Cortisol passieren, aber das wird oft übertrieben, was aber dann eher passiert, ist ja Verhaltensveränderung, so dass weniger beim sollte man jetzt Kalorienzählen benutzen, dass weniger hier vergessen wird oder unterbewusst, dass der Hunger einfach besser reguliert ist, dass Beständigkeit nach oben geht. Das ist ja dann auch ein kausaler Zusammenhang, der vielleicht nichts mit körperlich zu tun hat, sondern der einfach total rational ist. Und ich denke, das ist dann in der Regel der Grund, wieso sich so eine Veränderung zeigt, aber es gibt ja auch ganz klare wissenschaftliche Daten darüber, dass gerade so Self-Determination Theory, dass Motivation, die aus innen kommt, intrinsisch, viel bessere Ergebnisse erzielt. Und das ist ja das, was ja dann passiert. Du achtest nicht mehr, die Kalorien von außen motivieren mich oder das Gewicht, ich habe so dieses Gefühl, irgendwas von außen motiviert mich. Nein, dann ist es halt mehr so von innen, dieses Vertrauen und dieses Wollen.
Ja, habe auch schon oft wirklich positive Erfahrungen, wenn wir jetzt von intrinsischer Motivation sprechen, gemacht, dass gerade auch beim Thema Essverhalten so ein Mindset-Shift passiert oder gut, wenn der passiert, von jetzt muss ich so viel Wasser trinken, oh, jetzt muss ich irgendwie Proteine essen, damit ich irgendwie mehr Muskulatur aufbaue, zu, ey, das tut meinem Körper voll gut.
Mhm.
Ja. Das Resultat ist das gleiche. Ich trinke viel Wasser und esse Proteine, aber ich konzentriere mich darauf, boah, ich habe viel weniger Kopfschmerzen, ich bin fitter, ich bin ausgeglichener, ich kann meinen Hunger und Sättigung viel besser regulieren. Boah, krass, wie gut mir das tut. Das ist eine ganz andere innerliche Einstellung zu, ich muss das jetzt machen, damit ich mein Ziel erreiche, sondern so mache ich es heutzutage auch. Würde mich interessieren, wie du das machst. Also klar, gewisse Routinen sind ja einfach immer wichtig, sich daran zu erinnern. Ich muss mich auch daran erinnern, Wasser zu trinken und Proteinquellen einzukaufen. Ja, klar. Aber vor allem, weil ich weiß, dass wenn ich das nicht mache, dass es mir dann beschissen geht.
Ja.
Wie machst du das?
Ja, ich mache, also was wir im Coaching immer machen und wo wir auch im Podcast oft drüber sprechen, ist eine Zielhierarchie bauen. Das heißt, ideales Selbst definieren, wo will ich hin, was meine intrinsische Motivation, und von da aus dann die Gewohnheiten runterbrechen, sodass ich bei jeder Gewohnheit weiß, wie du es gerade beschrieben hast, Protein zu mir nehmen oder mehr trinken. Was bringt die mir im Endeffekt? Also eine Verknüpfung schaffen. Und ich denke, das machst du automatisch im Alltag, das mache ich. Das in der Wissenschaft nennt sich ja das Mental Contrasting, dass ich eine Verbindung von einer Verhaltensweise zu einem Effekt sehe. Und der ist bei mir dann halt, keine Ahnung, wenn ich am Ende des Tages dastehe und vielleicht keine Lust mehr habe, einen Proteinshake zu trinken, dann habe ich halt für meine Glaubenssätze und meine Philosophie gegenüber mir als Person selber etwas, eine Mental Note, die mich dazu bringt, jetzt doch noch diesen Shake zu trinken. Also ich habe jetzt an diese konkrete Sache gedacht, weil ich diese Situation gestern Abend hatte. So, da war das eigentlich so, keine Ahnung, es war 11 Uhr, so, ich bin gerade vom Essen gekommen. Ich wusste, ey, also heute habe ich vielleicht 80 Gramm Protein zu mir genommen. Es wäre ganz gut, jetzt noch einen Shake zu trinken. So, und dann kann ich jetzt sagen, ey, ich will einfach nur Zähne putzen und ins Bett, oder ich mache das jetzt noch. So, und da, die Realität der Welt ist halt, dass man irgendeine Motivation braucht. Bei manchen kann das die Gesundheit sein oder whatever. Und da finde ich es gut, wie du es beschrieben hast, dass man dann vielleicht mehr sieht als nur, ah, das ist der Körper. Ich finde halt immer, und ich weiß nicht, wie du das siehst, ich finde bei diesem Thema ist immer sehr, sehr schwierig, dass ich das Gefühl habe, die wenigsten sind über Gesundheit zu motivieren. Das ist halt leider so. Das ist die Welt, in der wir sind. Also mir geht schon auch viel um Gesundheit, aber ich bin auch ehrlich, bei den meisten Sachen, die ich so mache, nicht bei allen, aber ich würde so in meinem Fitness-Lifestyle, geht es mir mehr um Leistungsfähigkeit teilweise. Also Nummer eins ist immer das Körperliche, da bin ich auch ehrlich. Also wie sich es auf meinen Körper auswirkt. Und dann so in Hierarchie ist dann so zweites Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Diese Gesundheit wird mir schon immer mehr und mehr wichtig, war mir auch immer wichtig. Ich habe das Gefühl, es ist nicht so ein sexy Thema. Weißt du, das ist, oder?
Aber das ist spannend, dass du das jetzt sagst. Ich habe da wirklich jetzt ohne Spaß in den letzten 1-2 Monaten viel drüber nachgedacht. Weil auch in meinem Umfeld privat da einfach so, wie gesagt, ich habe kaum Familie mehr, aber so in meinem erweiterten Umfeld jetzt einfach viel richtige Kacksachen mitbekommen habe mit beschissenen Krankheiten und Alterserscheinungen und so weiter. Da wird dann das natürlich nochmal mehr bewusst. Aber ich habe mir wirklich viel so drüber nachgedacht und mir das auch nochmal bewusst gemacht, boah, wenn ich jetzt zum Training gehe und wie krass Muskulatur gesundheitserhaltend ist im Alter und wirklich auch fit macht und eine gewisse Ernährungsweise und so weiter. Aber ich stimme dir zu, das ist erst jetzt so langsam gekommen. Und ich erlebe das auch in der Realität bei den wenigsten, dass sie das so als Motivator haben. Das stimmt schon. Aber ich glaube, dass das so ein bisschen mit dem Alter kommt, oder?
Bei vielen. Ja, ich weiß es nicht. Also Gesundheit ist ja schon was uns Menschen motiviert, wenn wir so in das Generelle schauen, was uns motiviert. Aber die Wahrheit ist halt, dass uns andere Sachen mehr motivieren als Gesundheit. Und da muss man, wie ich das halt immer sehe, wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich jetzt einen Podcast mache und ich würde das nennen drei Tipps für deine Gesundheit oder drei Game Changer für deine Gesundheit oder ich mache drei Game Changer für deinen Fettverlust. Ich weiß jetzt schon, welche Folge mehr Hörer bekommt. So, aber da kann ich mir, ist ja dann meine Aufgabe, finde ich, als Content Creator zu verstehen, wie die menschliche Natur ist und dann vielleicht in der Folge drei Game Changer für deinen Fettverlust das Thema Gesundheit unterzubringen und sagen, Leute dann ein bisschen zu ihrem Glück zu zwingen. So sehe ich das ganz ehrlich gesagt, weil das ist einfach meine Erfahrung, dass das Thema Gesundheit nicht so sexy ist. Es wird immer mehr in den letzten Jahren, oder man hat das Gefühl, so Leute wie Andrew Huberman, auch wenn ich sein Content nicht gut finde, solche Leute, die explodieren, also dieses Interesse steigt mehr und mehr heutzutage, habe ich definitiv das Gefühl.
Ja, habe ich auf jeden Fall auch das Gefühl. Und man muss ja aber auch nochmal das so ein bisschen, finde ich, in den Kontext packen, weil ich bin mir ganz sicher, dass die Menschen, die das jetzt gerade hören und genauso wie du und genauso wie ich auch schon einen Riesenschritt weiter sind, als vielleicht, wenn man jetzt mal wirklich nach draußen geht und sich umguckt, ne? Was ist denn da die Realität? Und alleine sich mit sowas zu befassen, seine Routinen so ein bisschen anzupassen, in Bewegung zu kommen und so. Und wenn ich das aber mal wirklich Monate, Jahre, Jahrzehnte durchziehe, dann hat das ja so einen krassen Effekt. Genau, also ich glaube, dass die Leute, die das jetzt sich anhören, eh schon auch richtig gut dabei sind.
Ja, und auf jeden Fall. Und die ist immer eine Begleiterscheinung. Also sobald du diese Fitness-Basics drauf hast, die dich auch körperlich dahin bringen, wo du vermutlich sein willst, wirst du auch gesund sein. Und dann kommen natürlich diese kleinen Sachen on top, die man vielleicht noch machen kann, so, weil man kann ja in super körperlicher Verfassung sein, ohne eine Minute Cardio zu machen in seinem Alltag. Würde ich aber sagen, du bist schon super gesund, wenn du das machst, da musst du dir gar keine Sorgen machen. Aber wenn du nochmal was rausholen willst, dann überleg doch mal, ob du Cardio einbauen willst. So, aber diese Themen, da habe ich immer das Gefühl, das ist bei vielen hierarchisch gesehen in der zweiten Ebene. Und das ist auch okay, so ist bei mir auch.
Das ist auch okay.
Würde ich auch sagen. Ja,
solange es nicht irgendwie komplett, also ja, in Vergessenheit gerät und doch sehe ich auch so. Voll. Ja. Also mich motiviert es schon auch jetzt die letzte Zeit immer und immer mehr. Ich bin aber auch ein kleiner Hypochondra, muss ich sagen.
Okay.
Ich interpretiere dann auch immer schnell in meinen Körper irgendwas rein. Und auf der positiven Seite ist es immer so, wenn ich koche so relativ wenig frisch, ne? Ich mache so viel Tiefkühl oder so. Und wenn, dann stelle ich mir immer vor, boah, die Nährstoffe, die gerade in meinen Körper gehen. Und oh, ich rede mir das dann so richtig positiv. Ist auch geil, macht auch Bock, kann ich empfehlen.
Natürlich. Ja, Stress wirkt sich ja auch positiv aus, also weniger Stress zu haben.
Ja.
Was machst du? Du machst ja auch viel im Thema Body Image. Was machst du da so generell an Strategien oder an Umsetzungen, wo du merkst, okay, das macht echt einen großen Unterschied? Du hast vorhin schon gesagt, so dieses, ich schaue, was mein Körper noch anderes leisten kann. Ich glaube, hat das vielleicht schon mal gehört, diese Strategie, dass ich mich eben nicht nur auf die Leistung fokussiere, sondern auch einfach ein bisschen andere Wertschätzung gebe. Hast du da so Go-To-Strategien oder schaust du da immer individuell? Wie gehst du so generell voran?
Zweiteres. Also ich habe die Erfahrung gemacht, bei mir selber auch, dass sich jetzt einfach vor den Spiegel stellen und positive Affirmationen aufsagen, meistens nicht so richtig tief gehen und nicht so von Dauer sind. Wenn ich mich jetzt vor den Spiegel stelle, vor allem wenn ich mich noch körperlich unwohl fühle und sage, ich liebe mich, liebe mich, liebe mich, dann ist es so, für einen Moment spüre ich das vielleicht, im besten Falle. Eine frühere Mentorin hat mal zur Affirmation gesagt, das ist wie Glitzer auf den Kackhaufen streuen, das bringt nicht viel, fand ich irgendwie witzig. Das heißt, es geht ja irgendwie tiefer als das, ne? Also was ist das, wie ich zum Beispiel mit mir spreche? Was sage ich zu mir? Und gar nicht so selten kommt es vor, wir haben zum Beispiel eine so eine Übung im Coaching, stell dich mal vor den Spiegel und guck mal, was hochkommt. Das sind wirklich auch krasse Sätze. Ich fette Sau, ich werde es nie schaffen, wie konnte ich nur, es geht gar nicht, ich kann mich nicht angucken. Also allein wenn ich das ausspreche, kriege ich Gänsehaut, weil das sind ja schon heftige Sätze, ne? So würden wir nie mit jemand anderem sprechen, aber wir werfen uns das selber vor den Kopf. Das erstmal zu erkennen, ist erstmal wichtig, bevor ich mich da hinstelle und sage, oh, ich liebe mich, wenn da innerlich dieses Programm abläuft. So, und das ist übrigens auch eine wichtige Erkenntnis. Wenn ich tief innerlich von mir so Glaubenssätze habe, wie ich werde das eh nie schaffen, ach, meine ganze Familie ist doch übergewichtig, ich habe schon so viel probiert, ich schaffe das nicht. Also wenn ich ganz tief in mir glaube, ich schaffe das eh nicht und ich bin es nicht wert oder so, dann fällt es mir auch schwer, im Außen dementsprechend zu handeln. Ich hatte mal eine Kundin, es hat jetzt speziell nichts zum Thema Body Image, aber ich will das kurz erzählen, weil ich das eine krasse Geschichte finde. Ich hatte mal eine Kundin, die hat schon super viel probiert, mal abgenommen, mal zugenommen und so weiter. Und die wusste auch ganz genau, was ihre guten Routinen sind. Die hat sich was eingekauft und die wusste, jetzt koche ich mir eigentlich abends was zu essen und regelmäßig trinken und Bewegung und so. Die wusste das alles, aber hat sich immer wieder selber sabotiert und hat immer wieder doch die Schokolade gegessen und so weiter. Und die war ein ziemlicher Workaholic. Die hat so richtig, so ein richtiger High Achiever. Die hat gehustelt, gearbeitet, dies, das, jenes. War aber angestellt, glaube ich. Was heißt aber? Also war angestellt. Und dann haben wir mal so ein bisschen damit gearbeitet und mal geschaut, okay, was glaubst du, was das für dich bedeutet, wenn du jetzt die Person wärst, die sich selber an erste Stelle setzen würde, die kochen würde, die sich bewegen würde, die ihre körperlichen Ziele erreichen würde. Dann kam raus, naja, aber dann kann ich ja in meinem Job nicht mehr 100% geben. Dann wäre ja mein Chef enttäuscht, dann würde ich ja vielleicht irgendwann gefeuert werden. So, das steckte eigentlich dahinter. Also tief in ihr war ein Anteil, der gesagt hat, das geht ja nicht beides. Ich kann ja nicht 100% hier geben und da geben. Und natürlich hat sie sich dann im Außen immer wieder sabotiert. Und das war so ein richtig krasser, viele von diesen Geschichten, so ein krasser Aha-Moment, weil wenn du das weißt, kannst du ja auch ganz anders damit umgehen und das erstmal bewusst hinterfragen. Naja, stimmt das überhaupt? Stimmt das überhaupt, was ich mir da zusammenreibe? Muss es das eine oder das andere sein? Oder kann ich nicht auch noch besser im Job performen, wenn ich mich um mich selber kümmere? Dann wird das so umgedreht. Ah ja, stimmt eigentlich, ne? Kann ich nicht eigentlich noch bessere Leistungen erbringen, noch mehr Gehalt verdienen, was weiß ich, wenn ich ausgeschlafen bin, wenn ich, positive Endorphine nach dem Training habe und so weiter. Sagen wir das umgekehrt, das war richtig spannend. Genau, also sowas zu erkennen, um jetzt nochmal den Bogen aufs Thema Body Image zu schlagen, ist, glaube ich, extrem wichtig. Erstmal zu schauen, wie rede ich mit mir selber, was glaube ich von mir, wie rede ich den ganzen Tag mit mir. Damals bei mir war es ja auch so, dass in mir so ein Glaubenssatz war von, ich bin nur wertvoll oder ich bin nur interessant, wenn ich den und den Körper habe. So. Und als ich das hinterfragt habe und geändert habe, naja, nee, ich bin schon eigentlich eine interessante Person und das habe ich und dies kann ich und so, konnte ich auch ein bisschen von diesem Körperlichen loslassen. Ja, das würde ich sagen. Hm. Erstmal einen Schritt zurückgehen, genau. Und dann vielleicht noch als konkreten Tipp. Mir hilft es auch immer extrem, ich weiß, dass es vielen auch hilft, das klingt ein bisschen simpel, aber zu versuchen, seinen eigenen Körper möglichst objektiv zu sehen. Weil wenn wir ein Foto von uns angucken, wenn wir nicht zufrieden sind, was machen wir? Wir zoomen in den Bauch rein und wir denken, oh Gott, das Doppelkinn und da. Und wir sehen nur die Stellen, die überhaupt gar nicht gehen. Aber jemand anders, der das Foto anguckt, der sieht einfach den Mensch im Ganzen. Ne? Das ist eigentlich eine ganz coole Übung, sich mal bewusst Fotos von sich anzugucken und so zu tun, als wäre ich jemand, der mich gar nicht kennt. So aus, ist ein bisschen schwierig, aber aus diesen Augen oder wenn ich mich im Schaufenster sehe oder so, zoome ich automatisch an den Bauch und an das Doppelkinn und so weiter, aber einfach mal rauszuzoomen und das Ganze zu sehen, das ganze Outfit zu sehen, die ganze Erscheinung zu sehen, den ganzen Körper zu sehen, weil dann ist es meistens wirklich nur halb so wild. Das hilft so ein bisschen, die Objektivität da reinzubringen.
Ja. Ja. Super, super, super spannend. Ich sage auch immer viele individuelle Sachen. Der Vorteil, den ich glaube, wir beide halt haben, weil wir eine sehr enge enge Gruppe von Mädels haben, die sich unseren Content anschauen. Das heißt jetzt nicht aus total verschiedenen Schichten von oder Schichten ist das falsche Wort, aber total unterschiedliche Persönlichkeitstypen, würde ich jetzt eher sagen, dass man dann schon immer wieder, und das hast du ja auch, feste Tools und Strukturen hat und man dann schaut, okay, wir benutzen jetzt das und das und das oder wir gehen erstmal so nach dem Ausschussprinzip. Ich habe so drei Sachen, wo ich weiß, bei deinem Persönlichkeitstyp, so dieser typische, was man heutzutage auf TikTok immer wieder sieht, ist dieses Type A, Type B. Ich weiß nicht, ob du das ab und zu auch mal siehst. So diese Type B sind halt diese bisschen, ich lass mal alles passieren, die immer super entspannt sind im Leben. Und Type A sind dann eher so wir, diese ständig Anxiety über alles Gedanken machen. Und so sind halt auch die Mädels, die jetzt hier den Podcast hören, ist meine Erfahrung, oder die Instagram mein Content konsumieren und so, die auch im Coaching sind. Das ist immer ganz interessant, dass ich davor schon predikten kann, wenn wir ein Gespräch haben, sage ich immer, guck mal, ich glaube, du bist so und so und so. Und dann sagen die immer, ja, weil wir Menschen ja schon ähnlich sind. Aber das ist cool, weil dann hat man ja auch Strategien, die immer wieder ähnlich funktionieren und die man dann benutzen kann. Und beim Thema Body Image ist halt so viel, was man da berücksichtigen muss. Ich denke, das Erste, was du ja auch gesagt hast, ist das Allerwichtigste. Man muss erstmal anfangen bei einem realistischen Blick auf sich selber. Und da ist, glaube ich, für euch Frauen die Aufgabe viel, 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 viel größer als für uns Männer. Es soll jetzt gar nicht damit zu tun haben, ob jetzt Frauen oder Männer es in der Gesellschaft schwieriger haben oder nicht. Aber gerade bei diesem Thema Body Image, da ist es ganz klar, dass Frauen es deutlich schwieriger haben. Es gibt super interessante wissenschaftliche Datenlage zum Thema Einschätzung des Körperbildnisses in Bezug auf Attraktivität. Also was Frauen denken, was Männer attraktiv finden und dann, was Männer tatsächlich als den in Anführungszeichen idealen Bodytype sehen, und das ist über alle Kulturen, über alle Gesellschaften einheitlich, nicht das, was dann als in Anführungszeichen ideal gesehen wird, einfach als attraktivstes Körperbild sozusagen. Was aber einheitlich ist, ist, dass Frauen immer tiefer gehen vom Körperfettanteil und von der Schlankheit sozusagen, als es dann Männer tatsächlich bewerten würden. Ja, also Männer haben deutlich sozusagen Spielraum vom Körpergewicht, geben viel, viel Spielraum mehr nach oben für maximale Attraktivität, als Frauen es sich geben. Und das ist ja schon perplex, oder? Solche Sachen zu verstehen, dass man sich selber extrem unter Druck setzt, und bei Frauen kommen ja dann noch diese ganzen Sachen, zum Beispiel, keine Ahnung, wenn so ein Shooting ist für irgendein Magazin, ja, dann wird ja, da werden 5000 Bilder gemacht. Da wird ein Bild rausgesucht und dieses eine Bild wird dann auch noch gefotoshoppt. So, und das ist das, womit sich natürlich auch wir Männer vergleichen müssen. Es gibt auch Men's Health und whatever, wir haben das auch, aber es ist ganz eindeutig, dass Attraktivität und körperliche Merkmale für Frauen in der Gesellschaft auf eine viel höhere Waage gelegt werden. Und ich glaube, daher erstmal zu erkennen, dass es vielleicht gar nicht so von außen wahrgenommen wird, wie du es gerade gesagt hast, versuchen, diesen objektiven Blick zu bekommen. Ich glaube, das ist schon mal der erste Schritt, oder? Dass man eine ganz andere Grundausgangslage hat. Weil es ist ja normal, dass man berücksichtigen will oder dass es einem wichtig ist, was die Außenwelt von einem denkt. Das ist menschlich. Und ich finde es halt immer ein bisschen, das heißt heuchlerisch, ich finde es einfach realitätsfremd, dieses extreme Body-Positivity-Movement, auch wenn ich da mitgehe, auf jeden Fall, da gibt es so schlimme Sachen, also wirklich, ich habe schon eine Podcast-Folge drüber gemacht, ich könnte da ewig drüber sprechen, wo ganz klar, es wird ganz klar nachgewiesen, dass zum Beispiel in Disney-Filmen Leute mit Übergewicht oft mit einem geringeren IQ dargestellt werden. Was ist das für eine Welt? Was ist das? Und das wird in Disney, kann man auch mal so dran denken, an die bekannten Disney-Filme, die man kennt, zum Beispiel Schön und das Biest. Da wird dieser eine Charakter, der Hofnarr von diesem einen Typ, der sie erobern will. Er wird als so klein und dick dargestellt und er ist auch total dumm und er kriegt immer eins so auf die Mütze. Und lauter solche Sachen. So, und da sieht man auch, zum Beispiel auch hier sieht man, dass bei Frauen die Disney-Charaktere, die sind, oder fast alle Zeichentrick-Charaktere, die Frauen sind in der Regel untergewichtig. So vom BMI. Das ist crazy. Und wenn man diese, was wir uns als Gesellschaft geschaffen haben, diese Grundlage nicht verändert, dass man das versteht, was hier eigentlich passiert, ich glaube, dann wird es schwierig, überhaupt am Body-Image zu arbeiten. Das, was du ja auch gesagt hast.
Voll spannend, ey, krass, das ist wirklich mega, mega spannend. Und früher, wie du vorhin gesagt hast, war es ja vielleicht nur auf Filme und Magazine beschränkt. Jetzt kommt aber auch noch das ganze Scrollen dazu. Und je mehr ich mir davon angucke, desto mehr bin ich ja auch in dieser Bubble drin, wo es ja so einfach auch ist mittlerweile in Videos, ich habe das in einem Video mal getestet, den Körper zu bearbeiten. Das ist crazy, ne? Früher war ja auch wirklich nur auf Fotos so, kann man es ein bisschen schmaler und den Po ein bisschen größer. Aber in Videos geht das sogar auch, ohne dass der Hintergrund irgendwie krass verformt ist oder so. Ja. Und das ist schon heftig. Schon wirklich, wirklich heftig.
Ja, und ich meine, also bin ich ehrlich, als Mann, man kann das nie nachvollziehen, weil du lebst es ja nicht. Wie willst du es nachvollziehen? Genauso wie Frauen Sachen von Männern nicht nachvollziehen können, Erfolgsdruck, whatever das ist. Aber man kann dieses Thema verstehen. Und ich glaube, also eine Frau wird ihr Body-Image vermutlich nur damit ändern können, indem sie das versteht, was hier passiert, was hier für eine Diskrepanz da ist. Das ist erstmal der erste Schritt, realistische Erwartungshaltung und so weiter. Und das ist, glaube ich, die größte Aufgabe, die man selber dann an sich hat. Weil wie du schon sagst, so Schmiede ist so präsent und es wird immer und immer schlimmer. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass als als Gegenreaktion auf dieses Body Positivity Movement immer mehr Leute jetzt wieder sagen, okay, jetzt erst recht, jetzt erst richtig dieses Hardcore-Ding, oder? Also ich habe das Gefühl, es gab erst so dieses Movement, oh, weg von diesem, weißt du, Gymshark, und alle sind gekommen mit ein bisschen diverseren Profilen in den Models, und das finde ich gut. Und jetzt hat man das Gefühl, dass viele sagen, so gerade so diese eine Bubble, nee, jetzt erst recht, so jetzt erst richtig Hardcore, und das macht das Ganze noch mehr so wir gegen die und bringt noch mehr Katastrophe da rein.
Bist du auf TikTok unterwegs eigentlich?
Ich habe es jetzt gelöscht vor 4-5 Tagen. Einfach.
Ich finde die Psyche wirklich gut.
Ja, auch so, weil ich habe gemerkt, so ich hatte immer so diesen Loop, weißt du, so, prokrastiniert, TikTok, so, das ist richtig dumm. Und da habe ich gesagt, ey, einfach erstmal gelöscht, vielleicht installiert. Aber ja, vielleicht bin ich noch im TikTok-Game.
Aber lädst du da hoch?
Mental. Auch? Nee, eine Zeit lang hast du gemacht, gerade gar nicht. Nee, gerade gar nicht.
Okay, ja, dann, also auf TikTok geht momentan vor allem so, ja, bei Frauen, Männern wird das bestimmt nicht ausgespielt, so richtig dieser Skinny-Trend. Wieder los. Es gibt so 2, 3, 4 Creatorinnen, die werden auch ab und zu manche davon regelmäßig von TikTok gesperrt. Die sind extrem polarisierend und sind jetzt halt so richtig, Skinny-Trend, ne? Skinny ist jetzt wieder in und Skinny sein und so. Manche von den Messages habe ich auch tatsächlich vorletzte Woche eine Podcast-Folge drüber gemacht. Manche von den Messages sind gar nicht so schlecht. So dieses, den Arsch hochkriegen und auch was für seinen Erfolg tun und natürlich kommt nichts von nichts und beweg dich vielleicht mehr und so weiter. Das kann ja für den einen oder anderen sogar sehr motivierend sein, zu sagen, naja, okay, klar, stimmt, ich stehe jetzt auf und gehe hier meinen Spaziergang. Aber da sind schon auch teilweise krasse Aussagen dabei. Wirklich auch sowas wie, was sagt die eine immer? Big people eat big portions and small people eat small portions und I never wanna be fat again und sowas. So richtig so fett sein geht gar nicht und skinny sein, nothing tastes as good as skinny feels und solche Geschichten dann.
Ja.
Aber das Movement kriegt so richtig, diese eine Creatorin hat jetzt innerhalb von einer Woche 100.000 Follower dazu gegaint, jetzt bald halt die 1 Million. Dieses ist richtig krass, habe ich das Gefühl, oder ist es nur in meiner Bubble? Also gebe ich dir recht. Ja.
Das sind so diese weiblichen Andrew Tates dann wahrscheinlich, weißt du, und das findet immer Anklang. Ja, das ist halt dann so genau das Gegenteil von dem, was halt gerade Trend ist. Und es ist, dass solche Leute wie Andrew Tate oder jetzt solche Mädels so erfolgreich sind, das hat ja einen Grund, weil diese andere, diese progressive Seite, das immer zu extrem macht. Also Andrew Tate ist ja nur ein Produkt aus den Leuten, die ihn am meisten hassen. Die sind schuld, dass es ihn überhaupt gibt. Und diese Mädels ist genau das gleiche Thema, dass es diese Mädels gibt, ist, weil Leute dieses Body Positivity Movement übertrieben haben, sodass in der Gesellschaft dieser Durst entsteht, ich glaube euch diesen Bullshit nicht und ich will was anderes, weil was da viele verzapft haben und immer noch verzapfen, ist halt Bullshit. Dieses extreme Body Positivity Movement, wo irgendwie Models dann, keine Ahnung, 180 Kilo wiegen und dann sagen, natürlich geht es nicht darum, dass man diese Leute dann irgendwie als was Schlechteres darstellt, weil oft dann auch irgendwelche Leptinresistenzen dahinter sind oder whatever. Aber es geht darum, dass wir das nicht als Gesellschaft glorifizieren.
Ja.
Und das hat, glaube ich, viele so aufgeregt, dass dann solche Creatorinnen halt diesen Auftrieb haben, oder? Weil halt Leute gar keinen Bock auf diesen Bullshit haben, der da generell. Und deswegen ist es so wichtig, dass man dieses Thema halt richtig kommuniziert, mit allen Nuancen, so wie wir es ja gerade gemacht haben. So, ja, ist wichtig, aber ist auch okay, wenn du körperliche Ziele hast und wir kriegen das schon alles vereint.
Ja, ja.
Weil es geht ja.
Ja, und auch einfach voll wichtig, sich gerade aus diesen extremen Dingen wirklich nur das rauszuziehen, was auch für einen funktioniert. Ne? Also das ist auch ein bisschen objektiv zu sehen, weil wie gesagt, in den Videos sind eigentlich ein paar Dinge, die mich persönlich auch motivieren, wo ich sage, ja, okay, cool, ich gehe jetzt nochmal spazieren oder, ne? Aber da auch ganz achtsam mit sich zu sein, wenn ich merke, verleitet mich jetzt irgendwie, ja, ich werde da jetzt gerade ein bisschen extrem, es setzt mich unter Druck, unfollow, TikTok löschen, ja.
Ja, ich glaube auch, dass das vielen hilft oder dieses, das machen wir auch im Coaching oft, einfach mal ein paar Leute auf Stumm stellen, mal ein bisschen Social Media ausmisten, mal ein bisschen raus aus dieser Bubble, mal ein bisschen, also ich zum Beispiel, ich konsumiere gar kein Fitness-Content, null. Natürlich habe ich den Luxus, dass ich die Kompetenz habe, dass ich keinen Content mehr konsumieren muss. Aber ich habe da auch gar keinen Bock oft drauf. Und ich kriege auch das, ich weiß nicht, ob das du auch manchmal bekommst, ich kriege auch oft Nachrichten oder im Coaching sprechen wir darüber. Gestern hatte ich ein Gespräch mit der Rebecca, die jetzt im Coaching startet, die dann gesagt hat, So, sie folgt eigentlich fast nur noch mir, sie konsumiert nicht mehr viel Content, die wird jetzt nicht nur mir aus der Fitnessbranche folgen, aber sie folgt vielleicht noch 2, 3 Leuten, würde ich jetzt mal so annehmen, aber sie hat gesagt, nur mir spielt es auch keine Rolle, aber sie hat es einfach runtergeschraubt, weil sie gesagt, sie hat es nur noch um sich herum gesehen und das hat sie gestresst, oder? Also ich weiß nicht, ob du das Feedback voll auch kriegst.
Ja, ja, voll, auf jeden Fall. Zumal ja auch in der Fitnessbubble es wirklich einfach hilft, wenn man sich auf 1, 2, 3 Leute, was ihre Meinungen auch angeht, beschränkt. Ne? Weil sonst sagt der, das artet ja im Moment dieses und letztes Jahr aus wie noch nie zuvor. Dann sagt der eine, Haferdrink geht gar nicht. Der nächste sagt, nö, ist kein Problem. Der eine sagt, Magerquark ist jetzt ganz schlimm. Und da kannst du ja wirklich gar nicht mehr. Ich habe wirklich fast schon Mitleid mit den Leuten, die jetzt gerade erst starten. Ich bin so froh, dass ich jetzt nicht in dieser Zeit meine Reise starte, weil was da an Informationsüberflut herrscht und Bullshit und so, da möchte ich nicht drinstecken. Und gerade dann ist, glaube ich, wirklich wichtig zu sagen, okay, also ich vertraue jetzt mal 1, 2, 3 Personen, konzentriere mich da drauf, ich gucke mal, was das 2, 3 Monate mit mir macht, ob das, was die erzählen, mir gut tut, mir Ergebnisse bringen und dann kann ich ja immer noch mal wechseln. Aber nicht zu viel auf einmal. Zu viele Köche verderben den Brei, wie man wie schon meine Oma gesagt hat.
100%. Und ich glaube, was vielen Leuten vielleicht hilft beim Filtern ist, so mache ich es immer, wenn irgendjemand absolute Aussagen trifft, dann gehen bei mir die Alarmglocken an. Weil es gibt Themen, wo man schon absolute Aussagen treffen kann, aber bei den meisten Themen gehört Kontext, Nuancen dazu. Und da werde ich halt immer hellhörig. Wenn irgendjemand immer sowas als absolut darstellt, da werde ich immer hellhörig.
Total. Das stimmt. Und gerade ja auch beim Fitness, also ich mache ja viel aus dem Gym, ne, Content. Bei mir schrillen die Alarmglocken, wenn ich Videos von jemandem sehe, die keine theoretische, praktische Ausbildung darin haben und B, wirklich nur als einziges ihre eigene Transformation nachweisen können.
Oh,
weil das ist
ja
cool, das ist auf jeden Fall schön, dass du mal Fett verloren und dein Booty aufgebaut hast, aber hast du das auch schon mal anderen beigebracht? Weil ein wirklich guter Coach, ich denke, da wirst du mir zustimmen, kann ja auf unterschiedliche Personen, unterschiedliche Ziele unterschiedlich reagieren mit unterschiedlichen Strategien und nicht nur so dieser eine Plan und dieses genau so muss man es machen. Ja, aber das hat ja in der Regel die Creatorin, die irgendwie für sich mal 10 Kilo abgenommen und ihren Popo aufgebaut hat. Also die ist gar nicht befugt dazu, irgendwie Tipps zu geben.
Ich glaube, das ist vielleicht sogar das Impactfulste, was du gerade gesagt hast, so generell in diesem Fitness-Thema, weil das ist ja das Wichtige. Also jeder nimmt ja bei diesem Fitness-Journey Tipps von anderen. Und das ist der größte Fehler, Leuten zu glauben, die etwas selber erreicht haben. Und das ist verlockend, aber die besten Science Communicator auf der Welt sind nicht super fit, die ich kenne. So, zum Beispiel, genau, Julian Nagelsmann ist aktuell einer der besten Trainer auf der Welt. Der musste irgendwie in der 4. Liga aufhören, weil er eine Verletzung hatte. Der ist hochtalentiert, der ist hochkompetent. Und beim Fitnessthema, das ist ja so verlockend, das ist menschlich, wir sind soziale Wesen, dass wir uns an anderen orientieren und dieses Thema ist so komplex, nur weil bei mir was funktioniert, weil ich vielleicht eine super Genetik habe und du kennst ja so Leute, die müssen einfach nur ins Gym gehen, Frauen wie Männer, es gibt so Leute, die gehen einfach nur ins Gym, so, ich habe einen Freund, Luki, der war auch hier schon auf dem Podcast, der muss nichts machen. Natürlich, der muss hart arbeiten, um richtig in Form zu sein, aber um körperlich genauso dazustehen wie ich, muss der ein Viertel der Arbeit machen. Das ist crazy, was der für eine Genetik hat. So, das habe ich noch nie ein, zweimal schon gesehen. So, und solche Leute, das sind dann auch oft Content Creator. Survivorship Bias. Ich glaube, viele setzen sich als Content Creator durch, weil sie so eine gute Genetik haben. Deswegen sehen die so topfit aus und deswegen folgen den vielen Leuten. Das hat nichts mit der Kompetenz zu tun. Gar nichts. Gar nichts.
Ich kann von mir behaupten, ich habe also unterkörpertechnisch wirklich, also ich bin echt richtig froh. Ich könnte ein halbes Jahr nicht ins Fitnessstudio gehen, meine Oberschenkel wären noch gefühlt genauso da. Und da könnte ich jetzt auch, ich könnte hier meine Oberschenkel, ne, irgendwie flexen und ins Ding in die Kamera halten und dann irgendwie meine 3 Top-Oberschenkelübungen, könnte ich irgendwelche Goblet-Squats oder so machen, auch wenn ich die vielleicht noch nie gemacht habe. Weißt du, einfach nur vielleicht, weil es so danach aussieht. Und das ist wirklich, wirklich, wirklich krass gefährlich. Und auch wenn zum Beispiel Goblet Squats und dies und das und jenes dafür verantwortlich waren, ist es ja immer noch meine Genetik, die damit reinspielt. Und auch das heißt noch lange nicht, dass es bei jemand anderem genauso funktioniert. Und da sind wir ja jetzt mal nur bei der ganz unemotionalen Thematik von Training. Aber beim Essverhalten und so und über Ernährung ist das ja nochmal was ganz anderes. Also nur weil ich mich so ernähre und das für mich auch funktioniert. Ich habe vor ein paar Tagen das allererste Mal ein What I Eat in a Day hochgeladen, weil ich einfach dachte, das ist vielleicht ganz interessant. Boah, haben sich da viele Leute getriggert gefühlt, das ist viel zu wenig, das ist zu viel, so ernähre ich mich auch, das geht doch nicht. Das ist richtig krass. Ich bin mir unsicher, ob ich es jemals nochmal mache. Aber das ist ja genau das Problem, oder? Das spiegelt genau das Problem da, dass ich mich sofort davon beeinflussen lasse, meine eigene Strategie hinterfrage, meine Kalorien jetzt niedriger schraube oder die Übung noch mit, weil diejenige das macht, mit integriere. Ja, das ist doch das fucking Problem.
100%. Das ist super. Es ist halt super verlockend. Aber egal, welchen Bereich im Leben, es kann schon helfen, sich Tipps von Leuten zu holen, die selber durch diese Sachen gegangen sind. Aber wir Menschen und das Leben, das wir führen generell, ist so hochkomplex, dass man nicht denken kann, nur weil der Weg, den eine Person für sich gegangen ist und der zum Erfolg geführt hat, dass das genau der gleiche, das ist total, dafür, dann bräuchten wir keine wissenschaftliche Datenlage, dann können wir eine Person nehmen und dann macht ihr das und dann, okay, jetzt wissen wir, wie das für alle ist. Jedes Thema ist so komplex und da gehören immer Nuancen dazu und dann ist halt, wo dann die Erfahrung und das Wissen, das wir dann hoffentlich mitbringen, die Lösung ist und nicht eben zu sagen, bei mir hat das geklappt, deswegen macht ihr das auch.
Toll.
Ganz wichtiges Thema. Amen. Alright. Ja, Amen. Gutes Schlusswort. Wir haben jetzt auch echt lang geredet und wir haben jetzt ja gleich nochmal ein Podcast bei dir. Das heißt, ich würde sagen, von dir, Instagram, Podcast, YouTube, das sind die drei Sachen, oder? Die sind TikTok. Packe ich alles in die Podcast-Beschreibung rein. Ich wollte schon Videobeschreibung sagen, Podcast-Beschreibung. Und dann würde ich euch auch empfehlen, hört euch die Podcast-Folge an, die wir bei der Sonja aufnehmen. Dein Podcast heißt auch Body and Soul?
Nee, Liveshift heißt der.
Liveshift, okay.
Das Liveshiften.
Dann Liveshift suche, findet man ja auch so, also müsst ihr jetzt nicht unbedingt in die Beschreibung gehen, ist aber in der Beschreibung. Ansonsten hört euch da die Folge an, die wird, auch wenn wir sie noch nicht aufgenommen haben, ich weiß, dass sie gut wird.
Wird sie garantiert, ja. Danke für das coole Gespräch.
Ja, danke fürs Mitmachen und an alle danke fürs Zuhören. Wie immer wisst ihr, fleißig Bewertung da lassen, den Podcast abonnieren, falls ihr es noch nicht macht. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Und wir hören uns jetzt gleich nochmal, Sonja.
Machen wir, danke.
Okay, ciao, ciao.